Ja, da ist also dieser jüdische Gesetzeslehrer und der hat eine ganz wichtige Frage. Er fragt nämlich, wie bekommt man das ewige Leben? Aber in Wirklichkeit ist das eine blöde Frage, weil er ist der Schriftgelehrte, er müsste es eigentlich wissen. Er hat deswegen die Tora studiert und eigentlich steht es da drin. Warum stellt er dann diese Frage? Das riecht danach so nach Fishing for Compliments. Ja, also er stellt Jesus die Frage, damit der eine Rückfrage stellt, damit er eine schlaue Antwort geben kann und die Zuhörer, die drumherum stehen, überraschen kann, wie schlau er ist. Und seine Antwort ist dann aber in der Tat auch ungewöhnlich für das damalige gelehrte Verständnis. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und ganzer Denken. Soweit so gut. Aber dann hängt da noch was hinten dran. Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ungewöhnlich. Zum einen stehen diese beiden, das sind Zitate aus dem Alten Testament, die stehen aber nicht zusammen. Ja, sondern die hat er sich zusammengesucht und dann zusammengesetzt. Das ist eine ungewöhnliche Antwort für einen jüdischen Schriftgelehrten zu der Zeit, weil nur in seinem Denken, nur der Gehorsam Gott gegenüber ins ewige Leben führt. Nächstenliebe ist auch eine nette Sache, hängt damit aber nicht zusammen eigentlich. Und nun stellt er halt diese Frage, gibt diese Antwort und die Leute, ach ja. Und vielleicht hat er auch mitgekriegt, dass Jesus sehr viel an Nächstenliebe lag und dann hat er diese Antwort gegeben und dann kriegt er auch seine Punkte. Und Jesus sagt ihm, du hast richtig geantwortet, braver Junge, setzen eins. So, nun könnte man sagen, ist dann zufrieden und kann jetzt weggehen. So, nun stellt er aber noch eine weitere Frage, wo man dann dran merkt, er ist noch nicht so ganz fertig damit und es geht ihm nicht um Komplimente, sondern es geht ihm darum, diese Sache, Jesus sagt, halte dich daran, an die Nächstenliebe, dann wirst du leben. Und dann will er das nochmal hinterfragen und sehr intellektuell und fragt dann, Herr, wer ist denn mein Nächster? Ja, es ist dann schon so wieder, ja, eigentlich weiß ich Bescheid, aber eigentlich will ich es auch nicht. Es ist für ihn okay, er ist Schriftgelehrter, genau definierte Handlungsmuster, die Tora studieren, predigen, Leute unterrichten und so und dafür dann eben auch Lob einheimsen, das ist gut. Aber den Nächsten lieben, das ist doch unter Umständen mit unvorhergesehenen Unannehmlichkeiten verbunden. Also so viel Un ist nicht gut. Theoretisch ist das Gebot der Nächstenliebe eine tolle Sache, aber praktisch ist das doch eine echte Herausforderung. Und dann ist eben der Schriftgelehrte spitzfindig und fragt, ja, wer ist das denn, mein Nächster, mein Mitmensch? Das ist eine gute Frage. Das haben wir gerade gehört, wer Mitmenschen sind, zum Beispiel Studenten. Jetzt überlegt mal, wer noch alles Mitmenschen sind. Könnte man stundenlang darüber diskutieren. Es gibt vielleicht gewisse Grenzen, wo man sagt, ja, da noch, aber da nicht mehr. Studenten sind ja auch Intellektuelle, nicht wahr? Also gebildet mit Kultur und Stil. Es gibt ja auch Leute, die haben sowas nicht. Jesus diskutiert aber nicht. Wir könnten jetzt sagen, ist Definitionssache, wer jetzt unser Nächster ist. Jesus diskutiert das aber nicht, sondern erzählt ein Gleichnis. Und das hat echt... Also da ist der Schriftgelehrte, dem schwirrt hinterher der Kopf. Der Fußweg von Jerusalem nach Jericho dauert ungefähr 7 Stunden durch die Wüste. Von Jericho nach Jerusalem vielleicht länger, weil da geht's bergauf. Da wächst nichts außer Räuber. Und da ist ein Mensch, der überfallen wird, was da kein Wunder ist, wenn man alleine unterwegs ist. Er wird ausgeraubt, entkleidet, geprügelt und liegen gelassen. Der liegt da also völlig nackt auf der Straße ohne irgendetwas. Und wahrscheinlich auch am Bluten und so. Menschlich gesehen wird das nicht lange dauern, bis er in der Hitze da einfach verdurstet und stirbt. So. Aber dann kommt ein Priester vorbei, das ist wunderbar, und dann auch ein Levit und beides sind fromme Männer. Sie sind die Großen des Volkes Israel, gute Menschen. Man schaut zu ihnen auf und die wechseln die Straßenseite. Könnte man fragen, warum? Es gibt gute Gründe. Sie könnten ja damit rechnen, dass hinter dem nächsten Felsen noch die Räuber warten und da ist es gut, schnell weiterzugehen, damit die Räuber möglichst nicht merken, dass man da gewesen ist. Also man will ja auch nicht überfallen werden. Oder vielleicht befürchten Sie, wenn Sie helfen, dass das Opfer stirbt Und das würde bedeuten, dass sie einen Toten angefasst haben und dann wären sie unrein für ihren Dienst am Tempel in Jerusalem. Ja, und dann ist ja ihre Arbeitsstätte, da müssen sie hin, das ist ihr Job. Deswegen, also besser keinen Verletzten anfassen, der kurz vorm Sterben ist, weil es könnte kompliziert werden für den Job. Und wer einmal so einen Toten dabei hat, der muss dann auch, wenn man nicht weiß, wo der herkommt, der muss sich dann auch um die Beerdigung kümmern. Das kostet also auch noch Geld und macht Mühe und so, also besser weggucken und weitergehen. Wenn man einmal hilft, kennt man ja, ne? Man steckt mit drin. Wenn man einmal den kleinen Finger reicht, dann so. So, nun stell dir vor, du bist die Verletzte und liegst da. Völlig entkräftet, kannst nicht mehr aufstehen, hast mit deinem Leben abgeschlossen, alles tut weh, dir schwinden die Sinne und dann blinzelst du noch so aus verschwollenen Augen und da hörst du Schritte. Und dann siehst du, da kommt ein Pastor. Boah, das ist jetzt großartig, das Leben kommt wieder in dich zurück, weil Hoffnung da ist. Und dann versuchst du noch die Hand zu heben, um auf dich aufmerksam zu machen und dann siehst du, dass der die Straßenseite wechselt und dann auch noch so wegguckt. Um bloß nicht hinzugucken. Das ist wie ein Fußtritt nochmal extra ins Gesicht. Hoffnung schwindet völlig. Und das passierte mit dem Gemeindeältesten, der dann vorbeikommt, auch noch. Also zweimal. Das ist schon emotional völlig tödlich in so einer Situation. Vielleicht kennst du das, du steckst in einer Bredouille und dann sind da Leute, die könnten dir helfen und du bist auch völlig überzeugt davon, Jens, das sind doch Leute, die können helfen und die werden sicherlich auch helfen und dann tun sie es nicht, lassen dich abblitzen. Und dann sitzt du da. Das fühlt sich nicht gut an, das geht dem Opfer dann eben zweimal. Es geht bei dem ja auch noch um sein Leben. Das ist ja jetzt nicht so, dass das jemand ist, den du nachts auf der Straße findest, der die letzte Schwebebahn nach Elberfeld verpasst hat und dann eben um Mitnahme bittet. So, es geht ums Leben. So, jetzt kann es aber nicht mehr schlimmer kommen. Da stirbst du halt. Aber es kommt schlimmer. Da kommt nämlich, oh Graus, du erkennst es an seiner Kleidung, ein Samaritaner. Das ist der absolute Knaller. Also man muss vielleicht Folgendes verstehen. Die Samaritaner, die hatten so ihre eigene Gegend nördlich von Jerusalem um Samaria herum und die hatten aus dem Judentum eine komplett andere Religion gemacht. Es gab ständig Streit zwischen Samaritanern und Juden. Man könnte das vielleicht so vergleichen, so wie der Islam aus dem Judentum und Christentum etwas ganz anderes gemacht hat, so haben die Samaritaner aus dem Judentum auch etwas ganz anderes gemacht. Und es gab ständig Auseinandersetzungen, so als wenn ja, hier die Salafisten mit der Scharia auflaufen und so eine ständig Auseinandersetzung gibt. So war das dann eben da auch. Und da liegt jetzt dieser Mensch, ist am Verbluten und da kommt ein Samaritaner. Da hat er nichts Gutes von zu erwarten. Außer, dass er ihn vielleicht anspuckt und seinen Esel dann über ihn laufen lässt, damit er noch schneller tot ist. Also musst du damit rechnen, noch getötet werden. Aber, oh Wunder, der Salafist, Samaritaner, desinfiziert deine Wunden, zieht dir was an, gibt dir zu trinken und zu essen. Er bringt dich noch in die Notaufnahme und versorgt dich höchst selbst und lässt dann auch noch Geld da, damit du gut versorgt wirst und verspricht auch noch, wiederzukommen und nach dem Rechten zu sehen und im Zweifelsfalle weitere Kosten zu tragen. Das ist mal beispielhaft. Das heißt, Jesus macht den, von dem nichts Gutes zu erwarten ist, hier zu einem Beispiel für das rechte Handeln, wie der Schriftgelehrte das vorher gesagt hat, Nächstenliebe. Das heißt, der Samaritaner hat sich nicht überlegt, was ihn das kostet und ob er sich verunreinigt oder ob derjenige sterben könnte unterwegs und er dann eben so eine Leiche, das hätte ja auch noch sein können, dass man ihn dann beschuldigt hätte, den umzubringen. Das hätte ihn ja noch selbst das Leben kosten können, den Menschen mitzunehmen, der da liegt. So, hat er nicht drüber nachgedacht, er hat einfach das Nötige getan, um zu helfen. Und das ist die Definition hier von Nächstenliebe. Nächstenliebe ist nicht ein Gefühl, sondern du entscheidest dich bewusst dafür, dem anderen das Gute zu tun, das ihm hilft, und zwar unabhängig davon, wer der oder die ist, der da liegt. Nochmal, Nächstenliebe ist kein Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung, nämlich dem anderen das Gute zu tun, was er braucht, damit es ihm besser geht, und zwar unabhängig davon, wer das ist. Alles klar, oder? Stell dir vor, du fährst mit dem Auto durchs Bergische Land, wunderbar, schönes Wetter, nicht? Wird ja auch mal wieder schöner, das Wetter, so schöne Landschaft, viele Kurven, so schön schwungvoll durch die Straßen fahren und so, doch da, hinter einer Kurve, im Straßengraben liegt ein Auto auf dem Dach. Ach, was macht man da? Natürlich sofort anhalten, Unfallstelle sichern, gucken, dass irgendwas ist. Du siehst, da sind auch noch Leute in dem Auto, also da muss man doch helfen. Polizei anrufen, Notdienst anrufen und so weiter. Macht man halt. Man ist ja Mensch. So. Haben wir auch so gelernt, ja? Erste Hilfe und alles Mögliche drum und dran. Oder hängt das vielleicht doch auch ein bisschen davon ab, was das für ein Auto da ist, das da auf dem Kopf liegt? Klebt da vielleicht, ist das ein Kleinwagen und da klebt noch Baby an Bord dran. Oh, die arme Mutter, das arme Kind, nichts wie hin und helfen. Oder ist da ein fetter Porsche, der da auf dem Dach liegt? Der ist zu schnell gefahren, klar, selbst dran schuld. Wer so ein Auto fährt, der muss sich nicht wundern, der hat das Geld dazu. Und was nutzt ihm das jetzt, das Geld, wenn er wie ein Käfer auf dem Rücken liegt? Kann der nächste Porsche-Fahrer sich drum kümmern. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt und übertrieben, aber ihr merkt vielleicht, dass unsere Menschlichkeit, unsere Entscheidung zur Nächstenliebe untergraben werden kann, wenn der andere, der in Not ist, nicht in unser Muster von gut passt. Wenn er nicht unseren eigenen Lebensvorstellungen und Wertevorstellungen entspricht. Wir haben so alle unsere gute Menschenregel. Wer sich an dieselben Regeln hält wie ich und sein Leben genauso gestaltet wie ich, der ist gut. Das heißt, ich selbst bin der Maßstab für das, was gut ist. Und nur wer diesem Maßstäben in etwa entspricht, dem helfe ich auch, weil es ist halt leichter. Ja? Man hat direkt eine Beziehung zueinander. Wenn es jemandem dreckig geht, der ganz anders denkt und lebt wie ich oder als ich, oder grammatisch auch schon mal falsche Sätze sagt, dann kann man es leicht sagen, der ist ja selbst schuld. Der soll mal sein Leben in den Griff kriegen, dann hat er auch keine Probleme. Oder der soll mal so leben wie ich, dann kommt er aus seinen Problemen wieder raus, der ist ja selbst schuld. Denkt mal kurz darüber nach, welche Menschen, die ihr kennt, in eine der beiden Kategorien passen. Die einen ähneln euch, da kann man sich durchaus denken, denen zu helfen. Und die anderen sind so ganz anders. Ja, macht man dann vielleicht einen Bogen drum und guckt nicht so genau hin, wenn es denen schlecht geht. Wir kennen ja alle sehr viele Menschen. Und jeder von euch kennt Menschen in der einen oder in der anderen Gruppe. Jetzt durchbricht Jesus dieses Muster mit seinem Gleichnis, das Opfer am Straßenrand und der Samaritaner, die haben definitiv nicht denselben Lebensstil, sie haben nicht dieselbe Religion, sie haben ein komplett anderes Denken. Das hat ständig zu Auseinandersetzungen zwischen Juden und Samaritanern geführt. Es könnte sein, dass die beiden, die sich da begegnen, sogar schon mal mit der Waffe an der Grenze zu Samaria sich gegenübergestanden haben. Es gab ständig Stress, das hat erst dann so ein bisschen Beruhigung gegeben, seitdem die Römer da das besetzt haben und so ein bisschen für Frieden da in der Gegend gesorgt haben. Etwas von der Spannung, die da in der Luft hängt, kann man sehen an der Geschichte, wo Jesus da in Samaria mit der Samariterin am Brunnen redet, was da für eine Spannung drin ist. Also die gehören nun wirklich nicht in eine Cloud oder in eine Bubble. Es ist also wirklich spannungsgeladen und Jesus nimmt den, der eigentlich böse ist, als Beispiel für das Handeln in Nächstenliebe. Vor ziemlich genau 10 Jahren sind Neonazis, also am Rande eines Fußballspiels in Köln, sind Neonazis und Salafisten aufeinander geraten. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ich kann mich da sehr genau daran erinnern, weil ich da irgendwie so eine Auseinandersetzung mit einem unserer Nachbarn hatte. Nicht hier, sondern in Ennepetal, der sagte nämlich, oh, lass die sich gegenseitig umbringen, dann haben wir gleich 2 Probleme gelöst und so. Und ich habe so gedacht, ja Mensch, also ich wollte jetzt irgendwas sagen von wegen Nächstenliebe und sozial und was, ich wusste gar nicht richtig, was zu sagen dazu. Mir fehlten da die Worte. Und er hörte mir auch überhaupt nicht mehr zu. So. Neonazis und Salafisten gehören nun wirklich nicht zu denen, mit denen ich irgendetwas teile, im Gegenteil. Aber jetzt fordert mich Jesus heraus, mit denen irgendwas anzufangen. Stell dir vor, du stehst am Hauptbahnhof und wartest auf den Zug. Der Zug hält, die Tür hält genau vor dir, die Tür geht auf und es fliegt ein junger Mann raus und landet dir direkt vor die Füße. Und du siehst an der Kleidung und an dem Bart, das ist ein Salafist, und er hat zugeschwollene Augen, offensichtlich ist er verprügelt worden, eine Kleidung ist zerrissen, ihm läuft am Arm Blut runter und so und ein Schuh fehlt. Und da kommt der Schuh noch rausgeflogen an deinem Kopf vorbei und so. Ja, offensichtlich ist er im Zug verprügelt worden und jetzt ist er rausgeschmissen worden. Jetzt liegt er vor dir. Was machst du? Ja, passiert dir ja sowieso nicht so was. Andere Geschichte, du gehst dann vom Bahnhof zur Bushaltestelle darunter. Ein betrunkener Neonazi mit Glatze, Springerstiefeln und so tätowierter Reichskriegsflagge torkelt da so über den Platz und der Bus kommt und der Nazi stolpert und hebt noch die rechte Hand und schreit und verschwindet dann unterm Bus und ist schwer verletzt. Was machst du? Es sind ja andere Leute da, ich geh mal schnell weg. Das passiert dir ja in der Regel auch nicht, okay. Aber es wird mal deutlich, emotional macht das schon was. Ne? Andere Situation. Die Kassiererin in deinem Lieblingsdiscounter, die schaut immer so grimmig, die ist gerade zu dir immer unhöflich und patzig, also wirklich immer. Vor allem deswegen, weil du immer mit Bargeld bezahlst und am liebsten passend. So, und dann hat sie dir zu viel Geld rausgegeben, da klebten zwei 50-Euro-Scheine aneinander. Normalerweise tun sie das nicht, aber in dem Fall war das so. Und du merkst das, sie hat es aber nicht gemerkt. Was machst du? Das könnte ihr richtig Ärger machen, wenn am Tagesende die Kasse nicht stimmt. 50 Euro ist nicht wenig. Aber sie ist ja sonst immer so grimmelig und grummelig und böse. Was machst du? Oder hier, der rotzige Bengel von nebenan, 9 Jahre alt, immer wenn du dein Mittagspäuschen machst und dann dein Mittagsschläfchen machen will, kommt der aus der Schule und macht einen Riesenlärm dabei und dann poltert er da in seinem Zimmer rum und schreit rum und ist unerträglich, unerträglich. Und wenn du dann ganz lieb und höflich nach nebenan gehst und klingelst und die Mutter bittest, vielleicht ein bisschen Ruhe zu halten, dann wird sie noch patzig und beleidigt dich noch. Also wirklich unerträglich. Und ständig gibt es Ärger mit dieser Familie. So, und jetzt ist der Vater bei der Arbeit verunglückt und die Mutter muss ganz schnell zu ihm ins Krankenhaus und jetzt steht sie leichenblass vor dir an der Tür und bittet dich darum, auf den Knaben aufzupassen. Was machst du? Jesus fragt den Schriftgelehrten, der ein sehr ordentlicher und angesehenen, gutbürgerlichen Lebensstil hatte, weil Schriftgelehrte das damals einfach so hatten. Jesus fragt ihn, wer hat recht gehandelt? Und er sagt, der, der geholfen hat. Der eigentliche Bösewicht, dieser miese Typ, aber der hat geholfen. Und dann sagt Jesus, dann tu das ebenso. So ganz leicht dahin. Die Frage ist gar nicht, wer ist mein Nächster, sondern die Frage ist vielmehr, für wen soll ich der Nächste sein, dass ich ihm helfe? Jesus dreht die Frage also hier quasi rum. Der Samaritaner hat sich den Nächsten nicht ausgesucht, der lag da. Wir haben so viele, war aber auch nur einer, ne? So, treffen sich nicht so viele Leute da auf dem Weg in der Wüste. Wir sind mit so vielen Menschen um uns herum beschäftigt, da ist dann schon die Frage, welcher ist jetzt für mich, der mir zugeordnet ist, damit ich ihm helfe. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen komplexer heute. Aber wir können sicherlich Jesus im Gebet darum bitten, uns mal darauf hinzuweisen, wer denn gerade so in unserem Dunstkreis ist, der Hilfe braucht und der die Hilfe von uns bekommen kann, weil wir sie geben können. So. Es ist gut darum zu beten, dass Jesus uns die Leute zeigt. Aber ihr Lieben, ihr müsst auch nicht darauf warten, bis Jesus über irgendeiner Person so ein Pfeil erscheinen lässt. Ping, 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 die. So. Sondern es gibt genügend Leute, die Hilfe nötig haben. Da braucht man nur als normaler Mensch einfach hingucken und dann ist es keine Frage, dass man hilft, wenn man kann. Manchmal geht es um Rettung aus Lebensgefahr. Manchmal geht es einfach darum, jemanden freundlich zu begegnen und ihn zu ermutigen, damit er seinen Tag durchstehen kann. Manchmal reicht dann schon ein Lächeln, ein bisschen Freundschaft. Auf jeden Fall sollen wir uns von Jesus diejenigen zeigen lassen, die uns zugeordnet sind, damit wir ihre Nächsten sein können. Aber wie gesagt, wartet nicht darauf, bis über irgendjemandem plötzlich so eine Lampe erscheint, sondern haltet eure Augen auf und habt Mitgefühl. Und dann entscheidet euch. Wir sollen nicht danach fragen, wer der Nächste ist, sondern in welcher Situation er ist. Und dann sollen wir uns entscheiden, das Richtige zu tun. Dann handeln wir recht. Das ist die richtige Verhaltensweise für Menschen, die von sich behaupten, dass sie Jesus Christus nachfolgen wollen. Leute, sagt mir nicht, was ihr glaubt. Sagt mir nicht, was du glaubst. Sondern zeige mir, wie du mit Menschen umgehst. Dann sage ich dir, was du glaubst und wem du folgst vor allem. Zum Schluss ein Bild. Blendest du das mal ein? Einer unserer Gäste bei Alpha hat das gemalt, der Lionel. Und ich habe das gesehen und fand das ganz toll. Du müsst ein bisschen genauer hingucken. Also, das ist das Kreuz. Oben rechts ist die Hand von Jesus und hier unten streckt Jesus seinen starken Arm aus mit der starken Hand. Ich fand das, es hat mich leicht betroffen gemacht, dieses Bild. Jesus sagt uns in Matthäus 16, wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Und hier ist ein starker Jesus. Ob das jetzt sein eigenes Kreuz ist oder ob es das Kreuz ist, was er dir bringt, weil es dein eigenes sein soll. Das kann jeder selbst für sich entscheiden bei diesem Bild. Aber klar ist, Jesus lässt uns in der Aufgabe, unser Kreuz zu tragen, nicht alleine. Nächstenliebe zu üben, das sei mal unser Kreuz, das wir zu tragen haben. Aber wir haben eben auch Christus als einen Herrn, der uns dabei hilft, der weiß, wie Kreuz tragen geht. Und der wird uns dabei helfen, uns dabei tragen, indem wir unser Kreuz tragen. Nun ist ja unser Kreuz ungleich leichter als das Kreuz Jesu. Jesus hat die Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen und mit in den Tod genommen und dadurch alle Gesetze Gottes erfüllt. Unser Kreuz ist, Nächstenliebe ist dagegen ein Kreuzchen, das wir zu machen haben, das bringt uns nicht um. So. Aber für uns ist es oft was Großes und was Schweres, dieses Kreuz zu tragen, dieses Kreuz der Nächstenliebe. Vielleicht ahnt ihr schon, in einer Welt, in der eigentlich nicht Nächstenliebe, sondern das Gegenteil die Handlungsanweisung ist, um erfolgreich zu sein. Streit, Verleumdung, Hass, auch Gewalt, das sind die Mittel der Wahl. Nächstenliebe kommt da eher als Schwäche daher. Nun, Jesus ist auch hingerichtet worden, weil er menschlich gesehen viel zu schwach war für die Mächtigen. Nun haben die aber nicht gepeilt, dass sie da ihren Meister und Richter und Gott hingerichtet haben. Und dann haben sie dann erst gemerkt, als er zwei Tage später am dritten Tag plötzlich wieder da war. Er ist der Mächtige, der Herrscher und derjenige, der die Welt in seiner Hand hält. Also die Schwäche, die Jesus da gezeigt hat, das war ein Irrtum, das war keine Schwäche, sondern Stärke dieses Weges. Und für uns ist die Stärke, Jesus nachzufolgen, indem wir unser eigenes Kreuz tragen. Übrigens, Jesus hat in den Evangelien jedenfalls nirgendwo von seinen Jüngern verlangt, dass man ihn anbetet. Ist mir neulich aufgefallen, interessant. Er hat immer erwartet und gesagt, folgt mir nach. Das heißt, tut dasselbe wie ich. Das finde ich sehr herausfordernd. Es reicht nicht, Jesusgläubig zu sein, sondern wir sollen Jesus-Folger sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann üben wir natürlich Nächstenliebe, auch wenn wir dafür ausgelacht und gedemütigt und vielleicht sogar verprügelt werden. Die Welt mag über uns lachen, aber sie weiß ja nicht, dass wir an der Seite des Christus sind, der die Macht tatsächlich in Händen hält und der Richter dieser Welt ist. Und wir sind auf seiner Seite und Jesus trägt sein Kreuz und ermutigt uns, unser Kreuz zu tragen. Und so sind wir eine Kreuzgemeinschaft. Miteinander und mit Christus. Und wir sind eine Kreuzgemeinschaft Und die Herrlichkeit Gottes gehört deswegen uns. Das weiß die Welt nicht, wir wissen es. Amen.